Vor 40 Jahren fand der deutsche Herbst 1977 seinen Höhepunkt mit der Ermordung von Hans-Martin Schleyer durch die RAF, mit dem Tod von Andreas Baader, Ulrike Meinhof und anderen in Stammheim. Herr Kraushaar, gewissenhafter Chronist der bundesrepublikanischen Bewegungsjahre und deren Vorgeschichte, so lautet der Stempel, den Ihnen die Frankfurter Rundschau mal aufgedrückt hat. Könnten Sie damit leben?
Für mich selber persönlich eigentlich der Begriff und damit die Rolle des Chronisten positiv besetzt. Das hängt aber auch mit einer bestimmten Rezeption zusammen, die über das Werk von Walter Benjamin bestimmt wurde. Dort ist sozusagen der Chronist derjenige, der die Geschichten festhält und der Garant dafür, dass überhaupt etwas letztlich übermittelt wird. In der Presse allerdings hat das eine ganz andere Konnotation. Es bedeutet im Grunde genommen eine Art Handwerker und Zuarbeiter für die eigentliche Geschichtswissenschaft, nämlich für den Historiker zu sein. Also insofern eine gewisse Ambivalenz, die dabei mitschwingt.
Und wie ist es mit der Gewissenhaftigkeit? Hat das für Sie mehr Lob oder steckt da was drin von, hat sich fleißig bemüht, so wie man das früher in den Schulzeugnissen mitunter las?
Ja, das ist auch wiederum beides. Heutzutage spricht eigentlich kaum noch jemand von gewissenhaft. Wenn jemand gewissenhaft seine Arbeit gemacht hat, heißt das meistens, der hat es eigentlich zu detailversessen und so weiter getan. Und da schwingt immer so ein arroganter Unterton mit.
Jetzt wird man nicht als Chronist geboren und schon gar nicht als gewissenhafter Chronist, auch Sie nicht. Kindheit und Jugend spielten sich in Ihrem Fall in Nordhessen ab, zwischen Marburg und Kassel, als städtische Gegenpole. Welche von beiden Städten waren Ihnen damals lieber? Marburg als Unistadt, Kassel als Industriestadt sind ja ein Gegensatz.
Anfangs hat Marburg als Stadt eigentlich nur deshalb eine Rolle gespielt, weil es dort ein großes Universitätsklinikum gab und Leute aus dem Umfeld, die ernsthaft erkrankt waren, dann nach Marburg gebracht worden sind. Erst sehr viel später war es dann so, dass Marburg als Universitätsstadt für mich selber eine Rolle zu spielen begann, so ab 1964 etwa. Ich erinnere mich daran, dass ich so ab 1965 auf die etwas übergeschnappte Idee verfallen war, Gedichte zu schreiben und die dann auch bei Rundfunksendern einzureichen. Und die ersten Gedichte, die von mir veröffentlicht worden sind, das war hier in Hamburg beim Norddeutschen Rundfunk. Und das wurde auch damals honoriert. Und in Gegenreaktion dazu bin ich dann nach Marburg gefahren und habe mir in der Universitätsbuchhandlung Elwert Sein und Zeit von Martin Heidegger erstanden. Das war sozusagen ein zusammenhängender Akt. Daran können Sie erkennen, wie Marburg für mich besetzt gewesen ist. Kassel demgegenüber war ganz anders verortet. Kassel war eigentlich die Einkaufsstadt. Und später gewann sie dann nochmal einen besonderen Touch dadurch, dass halt Kassel die Stadt der Dokumenta war. Das war sie ja seit 1955 bereits. Aber ich kann mich sehr genau an die Dokumenta 1968 erinnern, weil das sozusagen das große Aushängeschild der Pop-Art war. Dort wurde Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Edward Kienholz und andere, die wurden dort ausgestellt. Und ich war bestimmt 10-mal auf der damaligen, weiß nicht, 4. Dokumenta oder wie viel es war, dann auch zu Besuch.
Also sozusagen auch in diesen Polen aufgewachsen, auf dem in einer Kleinstadt oder einem Dorf. Ihre Eltern waren Vater Automechaniker, Mutter Lebensmittelhändlerin. Haben die Sie eigentlich gepusht als Junge nach dem Motto, Wolfgang, Sie haben noch einen Bruder, ihr müsst Abitur machen?
Nein, so ist es nicht gelaufen. Also ich bin meinen Eltern und ich kann meinen Bruder da durchaus einbeziehen. Mein Bruder ist 2 Jahre jünger als ich. Wir sind ihnen sehr dankbar, dass sie uns von einem Dorf aus, das war alles andere als selbstverständlich, die einzigen, die im Grunde genommen das Gymnasium besucht haben damals, das waren die Söhne und Töchter eines Adelsgeschlechtes, das in demselben Dorf angesiedelt war, oder aber der Sohn des Dorfschullehrers. Aber ansonsten gab es da niemanden. Also ich war zu der Zeit der alleinige Gymnasialbesucher und da wurde man auch schräg angesehen im Dorf, dass man jetzt sozusagen auf die Hochschule geht. Ja, das hat man ja auch noch falsch bezeichnet. Das war natürlich ein Bruch. Die Eltern haben das unterstützt. Vor allen Dingen unsere Mutter hat das in gewisser Weise auch gewollt. Die hat sehr darauf geachtet, dass wir eine anständige Bildung bekamen. Und ich erinnere mich daran, dass mein kleinerer Bruder und ich sozusagen eine Art Wettrennen veranstaltet haben im Auslesen der dörflichen Schulbibliothek. Da gab es 400 Bände und die haben wir irgendwann alle gelesen. Daran können Sie schon erkennen, dass wir im Grunde genommen sehr an der Literatur interessiert waren. Das hat sich sehr, sehr früh herausgeschält und insofern ist das auch für beide dann auch geblieben.
Aber Sie waren kein Bücherwurm. Ich habe gelesen, Sie haben Leichtathletik betrieben. Intensiv?
Sehr intensiv. Ich bin dennoch ein Bücherwurm gewesen. Kann Ihnen sogar sagen, dass die Konkurrenz zwischen dem Besuch von Wettbewerben, also in der Sommersaison ist man jedes Wochenende unterwegs gewesen von einem Sportfest zum anderen und das Training sowieso auch im Winter, das war sehr anstrengend. Also ich habe ja als Leichtathlet vor allen Dingen Zehnkampf betrieben, das heißt man musste da sich sozusagen universell schulen lassen und das war ein hartes Training, sehr hartes Training. Aber es gab eine Konkurrenz, ich hatte nämlich immer die Edition Surkamp-Bändchen mit dabei und als das erste Mal etwas langwieriger verletzt war, dann kam irgendwie die Surkamp Kultur so nachhaltig zum Vorschein, dass ich anschließend eigentlich nicht mehr zurück wollte zu den Startblöcken.
Können Sie dem Sport denn heute noch zuschauen? Leichtathletik hat sich ja auch total gewandelt, ist ja kein Amateursport mehr. Jedenfalls nicht mehr, wenn man wirklich international Wettkampf betreiben will. Oder sagen Sie, nö, das ist nicht mehr mein Sport?
Im Grunde genommen sind die Heroen meiner Kindheit Armin Harry, Manfred Germer, Martin Lauer und andere gewesen. Und ich könnte Ihnen heute noch genau sagen, in welcher Endlaufzeit Sie welche Medaillen gewonnen haben oder Europameisterschaften. Aber in den letzten 10 Jahren war ich bestimmt bei jeder zweiten deutschen Meisterschaft zusammen mit meiner Frau im Stadion. Wir waren in Nürnberg, in Kassel und so weiter. Wir haben uns das angesehen. Und das ist immer noch was ganz anderes, sozusagen mitfiebern zu können vor Ort. Im Jahre 2009 sind ja die Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Berlin im Olympiastadion veranstaltet worden. Wir haben uns da 10 Tage lang im Hotel einquartiert, haben keinen einzigen Tag verpasst. Und insofern hat mich das kontinuierlich weiter begleitet, dass ich in meiner Fantasiewelt sozusagen ein Leichtathlet geblieben bin.
Ist denn der Abmarsch Richtung Geisteswissenschaft dann schon vor dem Abitur in Fritzlar gewesen?
Das war viel, viel früher. Das war so ab 1964, 65. Wobei man dazu sagen muss, ich bin seit 1960, 61 eigentlich politisiert gewesen. Das heißt, so als 12-, 13-Jähriger begann das, insbesondere bei dem Ost-West-Konflikt um West-Berlin vor allen Dingen, dann Mauerbau, dann die vielen Fluchtversuche und zum Beispiel der Tod von jemandem wie Peter Fechter, der im August 1962 angeschossen an der Berliner Mauer als NVA-Soldat dort liegen gelassen worden war und dort verblutet ist. Das hat mich unglaublich geprägt. Also ich kann sogar sagen, dass mich der Tod von Peter Fechter mehr geprägt hat als der Tod von Benno Ohnesorg. Die Dimension des Intellektuellen über das bloße Lesen und die Lektüre hinausgehen, die begann eigentlich, als ich 15 war. Dort hat nämlich mein damaliger Deutschlehrer Gerd de Bruyne-Ouerbotter, der in Paris studiert hatte, mit mir und einem anderen Mitschüler zusammen einen Filmclub begründet, ins Leben gerufen. Wir hatten die Möglichkeit, einmal in der Woche im größten Kino der Kleinstadt Fritzlar im Royal jeweils einen Film vorzuführen. Der musste dann eingeführt werden. Da waren dann auch immer 100 bis 200 Schüler und Schülerinnen und sahen sich das an. Und das war sehr spannend und anschließend gab es eine Diskussion darüber. Damit begann das eigentlich. Und ab 1964, 65, also 63 war der ja ins Leben gerufen worden, nämlich die Edition Surkamp, erschienen jeweils 4 Bände pro Monat. Die kosteten damals 3 D-Mark das Stück und ich weiß noch wirklich sehr genau, dass ich von jeweils 4 Bänden etwa 3 regelmäßig pro Monat gelesen habe. Das war sozusagen eine Art von Einführung in Soziologie, Psychoanalyse, moderner Literatur mit Bert Brecht-Stücken, man stieß auf Namen wie Adorno, Friedman und ich weiß nicht wen alles. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das hat sich ja alles vor dem Abitur abgespielt. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, den ich kurz erwähnen sollte. Ich habe gleichzeitig neben diesen literarischen und intellektuellen Gehversuchen auch immer gemalt. Ich wollte ursprünglich Kunstgeschichte studieren. Also wenn ich Ihnen das Haus meiner Eltern zeigen würde, die leider nicht mehr leben, da gibt es viele Ölgemälde, die von mir stammen. Das sind alles sozusagen Imitationen von Manet, Monet, Van Gogh und so weiter. Und ich bilde mir ein, das hätte ich ganz gut hingekriegt. Aber da kamen dann andere Dinge in die Quere und das habe ich dann wieder fallen gelassen.
War Frankfurt, wo Sie dann studiert haben, sozusagen von vornherein ins Auge gefasst als Unistadt? Oder gab es da nochmal so einen kleinen Umweg?
Es gab keinen Umweg. Allerdings, man konnte sich ja nicht sicher sein, wo man landen würde. Man musste 3 Universitäten angeben. Und ich wusste nur, dass ich nicht nach Marburg gehen wollte, weil dann meine Eltern auf die Idee gekommen wären, dass ich möglicherweise am Wochenende dann auch zu Hause irgendwie wohnen oder übernachten sollte. Und das lag mir völlig fern. Ich hatte ohnehin vor, nach dem Abitur einen Anschluss nicht nur ja, auf der einen Seite an die Frankfurter Schule zu gewinnen, also möglichst bei Adorno, Habermas und anderen zu studieren, sondern auch Anschluss an die Studentenbewegung zu kriegen. Das war sozusagen das zweite Hauptziel. Beides habe ich verfolgt. Insofern habe ich damals angegeben, dass ich am liebsten nach Frankfurt gehen würde und habe im September 1968 begonnen. Und mein Hauptziel bestand darin, Sprachphilosophie zu studieren. Ich habe sozusagen mein ganzes Studium der Anfangszeit organisiert mit Vorlesungen, Seminaren und so weiter zur Sprachphilosophie, Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Bertrand Russell und so weiter. Und es gab dann im Wintersemester 1968-69, meinem ersten Semester, halt eine Vorlesung von Jürgen Habermas über Sprachphilosophie. Und das war sehr wichtig für mich, weil man sehen konnte, wie jemand, der sozusagen gefüttert worden war mit der modernen angelsächsischen Philosophie, wie der dann versucht hat, vor dem Hintergrund dessen, was er dann später als Theorie des kommunikativen Handelns verfasst hat, sozusagen sprachphilosophisch sich da reinzuarbeiten, in die sprachphilosophischen Traditionen.
Sie erlauben, dass ich staune. So konkret war meine Studienanfänge nicht, also auch nicht die Vorstellung von dem, was ich mal studieren wollte. Es war allerdings auch ein bisschen anders vorgegeben. Haben Sie mal drüber nachgedacht, wieso Sie so konkret da reinmarschiert sind in das Projekt Uni?
Ja, das eine ist natürlich sozusagen eine, wenn Sie so wollen, ich würde es als Solonummer bezeichnen. Ich war der Einzige, der vom Dorf kam und zur Oberschule gegangen ist. Ich war der Einzige, der den Kriegsdienst verweigert hatte von einer Schule mit über 400 Schülern. Das war gleichzeitig eine Garnisonsstadt. Und ich war auch derjenige, der als Einziger jedenfalls von meinen damaligen Klassenkameraden, wenn ich das mal vergleichen würde, der schon versucht hat, mit 16 Jahren eigentlich systematisch Philosophie zu rezipieren. Also ich habe die Vorsokratiker gelesen, ich habe Aristoteles und Platon gelesen, ich habe auch Kant, Hegel, Marx, diesen Dreierschritt im Grunde genommen vom deutschen Idealismus zum Marxismus versucht zu vollziehen. Und ich hatte im Grunde genommen von daher schon eine Voraussetzung dafür, etwas philosophisch anzugeben. Und ich hatte ja als Hauptfach Philosophie gewählt, das war kein Zufall. Und eine gewisse Schule oder Schulung bestand darin, dass wir im Religionsunterricht uns sozusagen 2 Jahre lang mit dem Gottesbegriff auseinandergesetzt haben, mit dem Gottesbegriff in der modernen Philosophie. Also das hat einen mitgeprägt. Insofern bin ich da nicht einfach so in ein Studium reingeplumpst, sondern ich hatte schon relativ genaue Vorstellungen, was ich oder was mich da am besten erwarten sollte. Und insofern habe ich die Veranstaltungen belegt. Also Adorno hatte damals ein Freisemester von Jürgen Habermas, von Oskar Negt, aber auch von Alexander Mitscherlich. Die Psychoanalyse spielte für mich auch von Anfang an eine große Rolle, hat mich vor vielen politischen Fehlern bewahrt, dass ich mir immer vorstellen konnte, was denn das eigentlich für das Subjekt sozusagen bedeuten würde. Und wenn man eine Veränderung der Gesellschaft anstrebt, dann muss sie von dem konkreten Individuum erlebbar sein.
Lassen Sie uns in diesem Kontext dann auch mal ganz irdisch fragen, wie sind Sie in Frankfurt gelandet, in einer WG? Das muss man ja auch organisiert haben. Also wenn Sie so konkret über das Studium nachgedacht haben, haben sich wahrscheinlich den Rest auch ziemlich konkret überlegt gehabt.
Ja, das hat allerdings die zweite Geige gespielt. Ich habe mir von einem befreundeten Paar meiner Eltern einfach eine Wohnung organisieren lassen. Ein möbliertes Zimmer, das mit anderen möblierten Zimmern im Obergeschoss eines Hauses aus der Gründungszeit stammte, und was ich dabei hatte, waren halt vor allen Dingen LPs. Das gehört auch dazu, dass man natürlich sozusagen sehr stark konditioniert war durch die Rockmusik. Und ich hatte halt 2 LPs mit dabei, die eine von Frank Zappa und den Mothers of Invention. We are only in it for the money stand auf dem Album drauf, und die andere Beggar's Banquet von den Rolling Stones und natürlich mit dem Street Fighting Man und so weiter und so fort, diesen berühmten Stück. Daran kann man auch erkennen, was einem so durch den Kopf gegangen ist. Und ich habe übrigens eigentlich kein Konzert, das damals so von der Pop- und Rockmusik angesagt war, im Rhein-Main-Gebiet. Die fanden in der Regel halt in der Jahrhunderthalle Höchststadt, ausgelassen. Und damit war ich eigentlich singulär innerhalb des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, dessen Mitglied ich zwar nicht war, aber dessen Aktivist oder zu dessen Aktivisten ich damals gehörte, weil die haben das alle verschmäht und haben gesagt, das ist alles Kulturindustrie, lass das, das ist Quatsch. Ich habe gesagt, nee, das interessiert mich nicht, ich gehe dahin.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Wolfgang Krauser, dem Terrorismus- und Protestforscher in Hamburg. Herr Kraushaar, in Ihrem Lebenslauf heißt es so schön, er studierte, Zitat, mit mehrjähriger Unterbrechung 1968 bis 1982 politische Wissenschaften, Philosophie und Germanistik. Was heißt denn das genau, mehrjährige Unterbrechung? Haben Sie ein paar Semester praktisch keinen Seminarraum von innen gesehen oder wie darf ich das verstehen?
Ich glaube, im Nachhinein betrachtet dürfte das sogar stimmen. Das hängt damit zusammen, dass ja sofort, als ich begann, sozusagen die politischen Dinge sozusagen eine enorme Rolle gespielt haben. Also es wurden ja Vorlesungen gesprengt, es wurden Seminare besetzt, es wurden Demonstrationen organisiert und ich war Teil von dieser Bewegung. Also man könnte sagen, das ging ratzfatz. Und was mich damals ja wirklich gewundert hat und mir im Grunde genommen auch imponiert hat, ich kann mich daran erinnern, als das erste Mal im Studentenhaus war, sah da die Räume des Allgemeinen Studentenausschusses des ASTAS. Da schellte irgendwo aus einer offenen Tür das Telefon heraus und sagte, geh doch mal ans Telefon. Das war so offen alles. Und es gab einfach eine unglaubliche Selbstverständlichkeit, in dem sich wechselseitig aufeinander beziehen. Und insofern spielte natürlich die Einbindung dessen, was ich studiert habe, in diese Bewegung eine große, große Rolle. Und ich habe es sehr bedauert, dass zum Beispiel die Habermas-Vorlesung über Sprachphilosophie, aber auch bei den anderen Vorlesungen, später dann auch bei einer Adorno-Vorlesung, Einführung des dialektische Denken, dass die gesprengt worden sind. Dass man die nachher nicht mehr hören konnte. Ja? Das fand ich irgendwie völlig blödsinnig. Ich wollte die ja hören. Ja? Ich habe da ja von profitiert. Ja? Und ich fand das einfach, das hätte man nicht machen sollen. Also ich war an beidem interessiert. Ich war, wenn Sie wollen, auf der einen Seite daran interessiert, dass diese politische Bewegung weitergeht. Und auf der anderen Seite war ich daran interessiert, dass man auch wirklich richtig gehaltvoll studieren kann. Ich wollte beides eigentlich haben. Ja.
Aber es hat ein bisschen gedauert.
Die Unterbrechungen sind dadurch zustande gekommen, dass ich zum einen 2 Jahre ASTA-Vorsitzender war. Es wickelte sich zu der Zeit vor allen Dingen der sogenannte Häuserkampf ab, ja, von 1970 bis 1975 etwa. Und das hat so stark alles geprägt, rings um die Universität. Die Universität lag ja am Rande des Frankfurter Westends. Und wenn man da eine politische Rolle annahm, war man damit rund um die Uhr beschäftigt. Da konnte man nicht studieren, das ging einfach nicht. Und dann kam, nachdem meine ASTA-Zeit vorüber war, Daniel Cohn-Bendit auf mich zu und sagte mir, hättest du nicht Lust, in einem Verlag zu arbeiten? Da gibt es einen Verlag namens Neue Kritik, benannt nach der früheren SDS-Zeitschrift Neue Kritik. Und dann habe ich 2 oder 2,5 Jahre in diesem Verlag gearbeitet und habe dann anschließend Doktorandenstipendium beantragt zu Walter Benjamin und das habe ich auch bekommen und dann habe ich nochmal sozusagen mich neu auf ein Studium eingelassen. Aber da gab es wirklich eine Zeit von etwa 4 Jahren dazwischen, in denen ich nur selten Seminare oder Vorlesungen eigentlich fast gar nicht besucht habe.
Sie haben jetzt schon sehr viel erzählt über diese Atmosphäre in Frankfurt und haben sich trotzdem einmal als tangential 68er bezeichnet. 2 Jahre zu jung oder woran liegt das?
Das hängt damit zusammen, wenn man die Studentenbewegung sozusagen als Zeitzeuge und als Aktivist wirklich ab ovo hätte mitverfolgen und erleben wollen, hätte man in Berlin sein müssen. Es ist einfach so. Sowohl die Studentenbewegung als auch der RAF-Terrorismus, beides ist in Berlin, im damaligen West-Berlin entstanden und hat auch eine Prägung erfahren durch diese Ost-West-Konstellation. In Frankfurt war das schon anders. Frankfurt galt im SDS immer als verkopft aufgrund der Tatsache, dass die meisten derjenigen, die politisch aktiv waren, theoretisch sozialwissenschaftlich sozialisiert waren durch Adorno und andere.
Trotz dieser ganzen Beziehungen, ASTA-Vorsitzende haben Sie selber erwähnt, SDS und so weiter und so fort, wie wird man dann zum Chronisten dieses Ladens? Haben Sie irgendwann mal beschlossen, ich muss das jetzt aufzeichnen, weil es verloren geht oder weil hier schon so viele Geschichten unterwegs sind, dass man Wahrheit und Halbwahrheit nicht mehr auseinanderhalten kann?
Ja. Letzteres spielt durchaus eine Rolle dabei. Mir ist sehr schnell aufgefallen, dass halt bereits diejenigen, die 1973 da studiert haben, an der Universität gelandet waren, die hatten keine Ahnung mehr von dem, was 1967, 68 passiert war. Und die Bücher, die es darüber gab, waren dann in dem Stadium alle durch die damalige ML-Bewegung geprägt, mehr oder weniger. Durch die marxistisch-leninistische Bewegung soll das heißen. Das heißt, die waren sehr ideologisch besetzt. Überhaupt nichts, womit man, ich sag mal, die Empörung oder die Vertrauenskrise, die Wurzeln waren für die Studentenbewegung, hätte hätte begreifen können. Und da gingen auch die Fakten verloren und so weiter. Das hat mich schon damals maßgeblich gestört. Und ich habe noch, während ich in dem Verlag Neue Kritik war, die ersten Ansätze zu einer solchen Chronik, wenn Sie so wollen, zusammengetragen. Es gab den Plan damals, eine illustrierte Geschichte der Studentenbewegung herauszubringen. Und dann kam aber ein befreundeter Kollege zu mir, der erzählte mir, dass er bei Rowohlt ein Buch rausbringen würde. Der Kollege hieß Peter Mosler. Dieses Buch trug den Titel dann »Was wir wollten, was wir wurden«. Und der sagte, du, wir brauchen unbedingt für dieses Buch, das waren einzelne Geschichten, Lebensgeschichten von 68ern, würde man im Nachhinein sagen. Und dazu brauchen wir eine Chronik der Studentenbewegung. Kannst du das nicht machen? Und dann habe ich das geschrieben und das war sozusagen mein erster Ausflug in dieses Genre. Nachdem ich promoviert hatte, habe ich mir überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Und ich bin dann im Hamburger Institut für Sozialforschung gelandet, das zunächst mal noch gar keine richtige Institution, sondern mehr eine Briefkastenadresse mit angeschlossener Bibliothek war. Und sozusagen die Wegscheide und die Zeitenwende, was dieses Thema anbetrifft, hängt mit der rot-grünen Koalitionsregierung zusammen. Als nämlich 1998 Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Otto Schily und andere an die Macht gekommen sind, da hieß es auf einmal, die 68er übernehmen die Macht. Ja. Das ist natürlich in der Pauschalität falsch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber so, dass die überwiegende Mehrheit dieses damaligen Kabinetts geprägt war durch die 68er-Bewegung. Manche waren auch Aktivisten. Also Joschka Fischer, der derselbe Geburtsjahrgang ist wie ich, der zum selben Zeitpunkt in Frankfurt war, ist ein klassischer 68er gewesen. Ja. Und so konnte man sagen, und dadurch war auf einmal gerechtfertigt, auch für die Geschichtswissenschaft zu sagen, wir müssen herauskriegen, was eigentlich für die Geschichte der Bundesrepublik diese 60er Jahre und vor allen Dingen der 68er-Bewegung waren. Und seitdem gibt es massenhaft Dissertationen, Habilitationen. Das hat es zuvor eigentlich in dieser Form überhaupt nicht gegeben.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Wolfgang Kraushaar, dem Terrorismus- und Protestbewegungsforscher in Hamburg. Lassen Sie noch ein bisschen bleiben, Herr Kraushaar, in den 70er Jahren. Wir haben dieses Jahr 40 Jahre Deutscher Herbst 1977 zu begehen, gerade aus Sicht des Südwestens in Deutschland. Ein sehr tragisches Jahr. Wo waren Sie damals noch in Frankfurt?
Ja, ich bin ja die ganze Zeit über dann in Frankfurt gewesen, also von 1968 bis 1987, 88 war sozusagen mein Lebensmittelpunkt Frankfurt. Insofern war ich auch während des sogenannten Deutschen Herbstes, also der Zeit der Schleierentführung und all dem, was sich zusätzlich dann noch getan, abgespielt hat, in Frankfurt.
Gab es irgendwelche persönlichen Verbindungen zu den Leuten, die quasi von Frankfurt irgendwann mal in den linken, extrem linken Terrorismus abgedriftet sind?
Nein, ich habe überhaupt niemanden gekannt aus der RAF oder aus den revolutionären Zellen oder der Bewegung 2. Juni. Hab natürlich Veranstaltungen mitbekommen, hab zum Teil auch Veranstaltungen als AStA-Vorsitzender in der Zeit zwischen 1974 und 75 dann selber auch angemeldet, wo diese Dinge diskutiert worden sind. Hab das sehr eng verfolgt, ja. Man war ja, wenn man so will, Teil einer Öffentlichkeit, die aber in dieser Hinsicht ganz schlecht funktioniert hat. Denn im Grunde genommen wurde man von der damaligen RAF mit Dingen konfrontiert, die nirgendwo diskutiert werden konnten. Also man konnte die nur sozusagen unter Ausschließung derjenigen, die diese Dinge begangen hatten, diskutieren. Ja? Und man fühlte sich eigentlich immer blöde dabei. Und ich habe eine einzige Gelegenheit gehabt, die RAF-Spitze nochmal persönlich zu erleben. Das war im August 1975, als ich einen Freund, der zurückgezogen ist, nach Tübingen begleitet habe bei seinem Umzug, und auf der Rückfahrt habe ich Zwischenstation in Stammheim gemacht und habe mir einen Nachmittag lang diesen Prozess angesehen. Das, was mir am stärksten von diesen Besuchen in Erinnerung geblieben ist, die Tatsache, dass das Bild von Andreas Baader, das ich durch die Presse, durch die Medien und durch Gespräche mit anderen über ihn gewonnen hatte, überhaupt nicht übereinstimmte mit dem, wie ich den dort vor Gericht erlebt habe.
Wo war die Differenz?
Die Differenz bestand darin, der galt ja sozusagen als der Abenteurer und der große Pistoliero, der machte dort einen derartig ernsthaften Eindruck. Das hat mich doch sehr gewundert, sehr überrascht, auch in gewisser Weise beeindruckt, dass er da Papiere vor sich hatte und da genau etwas, natürlich ideologisch, ja, aber er war irgendwie ernsthaft bei der Sache und war nicht einfach sarkastisch oder ironisch. Und er hat zum Beispiel Walter Benjamin gelesen, ja, das hätte ich ihm nie zugetraut, ja, dass er, sag mal, sehr verrätselte Texte liest und die mit so einer tiefen Dimension ausgestattet sind. Also das war eine Überraschung für mich, Aber das hat da natürlich auch nur begrenzt eine Rolle gespielt in meiner Gesamteinschätzung.
Jetzt haben wir zwischen 1977 und den Ursprüngen ja schon einige Jahre Entwicklung hinter uns gehabt. Manche fangen an, Frankfurt, Kaufhaus, Brandstiftung. Sie gehen sogar noch weiter zurück. Weshalb? Wohin gehen Sie zurück, wenn Sie versuchen, diesen deutschen Herbst 77 zu erklären?
Ja, also ich muss vielleicht als erstes vorweg dazu sagen, dass mein Bild von diesen Dingen sich enorm verändert hat, und zwar durch die Versuche, die ich von meiner Seite gestartet habe, die empirischen Defizite, die zu kompensieren, also Quellen zu besorgen, herbeizuschaffen und die öffentlich zugänglich zu machen. Und erst dadurch, dass wir enorme Aktenbestände in das Hamburger Institut für Sozialforschung gebracht haben und die dort haben integrieren können, ist es möglich gewesen. Und diejenige, die das hauptsächlich damals gemacht hat, war im Übrigen über ein Jahrzehnt lang hinweg die ältere Schwester von Gudrun Enslin, nämlich Christiane Enslin. Die hatte enorm viele Kontakte und dadurch habe ich maßgeblich Anstöße gewonnen, mein eigenes Bild zu verändern. Und was mir immer deutlicher geworden ist, ist die Tatsache, dass die Wurzeln für den Schritt in den Untergrund und die Erklärung des bewaffneten Kampfes schon vor dem Beginn der eigentlichen Studentenbewegung liegen. Weil das übliche Narrativ oder die übliche Denkweise darüber lautete immer, ja, die Studentenbewegung ist gescheitert und dann gab es halt bestimmte Teile, die besonders radikal waren und die sind verzweifelt gewesen und da wussten sie sich nicht anders zu behelfen, als sich Waffen zu organisieren und in den Untergrund zu gehen und dann dieselben Ziele halt bewaffnet irgendwie zu verfolgen. Dieses Bild mag für manche zutreffen, aber für die eigentlichen Akteure, die Hauptpersonen, trifft das definitiv nicht zu. Und zwar kann man erstens nachweisen, dass jemand wie Rudi Dutschke bereits im Februar 1966, und zwar das erste Mal, dass jemand in deutscher Sprache von einer Stadtguerilla gesprochen hat, das stammt von Rudi Dutschke. Das zweite ist, dass Dutschke zusammen mit Hans-Jürgen Krahl, dem Kopf des Frankfurter SDS, das Organisationsreferat vorgetragen hat, nämlich auf eine SDS-Delegiertenkonferenz im September 1967. Und in diesem Referat wurden alle Mitglieder des SDS, dort waren die Delegierten zwar nur vor Ort, aber letztlich alle Mitglieder des SDS wurden aufgefordert, den SDS grundlegend zu verändern, zu einer existenziellen Organisation, zu einer Kampforganisation. Und das Stichwort lautete Verweigerungs- und Sabotage-Guerilla. Die Guerilla, die Landguerilla von Che Guevara müsse ergänzt werden durch eine städtische Guerilla. Und ich bin derjenige gewesen, der diesen Text, der lange verschollen war, 1980 nach dem Tod von Rudi Dutschke dann das erste Mal veröffentlicht hat. Und das hat auch die Forschung sehr stark mit beeinflusst, dass es möglich war, das zum ersten Mal sozusagen schwarz auf weiß nachzuvollziehen.
Sie haben diverse Entdeckungen, so nenne ich das jetzt mal, gemacht aus den theoretischen Papieren, aus den Organisationsdokumenten, aus dem Denken der Studentenbewegung plus derjenigen, die dann abgedriftet sind. Wird man dann angefeindet, wenn man sowas schreibt, auch von dem weiteren Umfeld oder von den Leuten, die längst nichts mehr damit zu tun haben und sagen, der Kraushaar, der schreibt da Sachen, die stimmen überhaupt nicht. Ja. Wird da so heftig gefeitet wie eigentlich wie 68 auch bis heute?
Also fast noch heftiger, würde ich sagen. Also es ist ganz naheliegend, dass man sich nicht unbedingt Freunde macht, jedenfalls nicht auf allen Seiten, wenn man so etwas publiziert, weil man hält bestimmten Leuten auch eine Art von Spiegel ins Gesicht. Und man muss auch immer davon ausgehen, dass die meisten derjenigen, die das dann lesen und die damals sozusagen zum aktiven Teil der Studentenbewegung zählten, dass sie davon einfach nichts gewusst haben. Und die beklagen sich am meisten darüber. Die sagen, der macht das madig, der will das nur schlecht machen und so weiter und so fort. Nein, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Damit müsste ich mich auch selber madig machen im Nachhinein. Ja? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man diese Dinge versuchen muss, und das ist ja der Sinn des Begriffs Radikalität, auch von seinen historischen Wurzeln her aufzuklären. Ich habe ein grundsätzlich aufklärerisches Interesse und das verfolge ich. Und ich kann da keine Rücksicht darauf nehmen, dass sich manche Leute darüber beklagen mögen. Und interessant ist ja, dass diejenigen, die sich darüber am meisten beklagen, sind nicht unbedingt diejenigen, die es unmittelbar betreffen würde. Die also selber zur RAF gezählt haben, so, die mögen sich auch darüber im Kopf schütteln, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also von denen kriege ich keine Reaktion, jedenfalls nicht in der Regel. Ich kriege vor allen Dingen Reaktionen und negative Reaktionen von Leuten, die ein sehr positives, ich sag mal, Selbstbild von der 68er-Bewegung haben und die im Grunde genommen diese Verknüpfung von 68 mit dem Gewaltphänomen abstreiten. Die sagen, das ist Unsinn, das kann so einfach nicht sein. Ich habe aus gewaltfreien Impulsen heraus gehandelt, agiert mit anderen zusammen. Das mag ja auch alles so sein. Das ändert aber nichts daran, dass es führende Personen gab, die eine ganz andere Rolle gespielt haben und insofern den Weg bereitet haben dafür. Man muss allerdings auch sagen, zum Beispiel bei jemandem wie Rudi Dutschke, der ja nun die tragische Galionsfigur gewesen und geworden ist, er hat die RAF immer abgelehnt. Also es gab ja eine Situation, als nämlich Horst Mahler, der der eigentliche Begründer der RAF gewesen ist, dass Horst Mahler im September 1969 nach London geflogen war, um Rudi Dutschke dazu zu gewinnen, am Projekt RAF sich zu beteiligen. Und Dutschke hat das abgelehnt. Das kam für ihn nicht in Frage. Der wusste schon ziemlich genau bei allen Ambitionen, die er im Hinblick auf Guerilla und was auch immer hatte, nein, da lässt du die Finger davon, das widerspricht jeglicher politischer Vernunft, sowas zu machen. Und er hat dann später auch die RAF immer wieder kritisiert, mit Ausnahme der Tatsache, dass es eigentlich eine, ich sag mal, lässliche Sünde gewesen, dass er am offenen Grab von Holger Mainz erklärt hat, Holger, der Kampf geht weiter. Und ich glaube, das war eher so ein persönlicher Impuls, weil er den gut gekannt hatte, als dass er damit hätte erklären wollen, dass die RAF weitergehen müsse.
Da sind wir jetzt bei 1977 wieder genau, diesem tragischen Herbst. SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Wolfgang Kraushaar. Herr Kraushaar, die meiste Zeit Ihres beruflichen Forschens haben Sie jetzt dann in Hamburg verbracht, am Institut für Sozialforschung. Grundstock haben Sie erklärt, diverse Papiere, die die Schwester von Gudrun Enslin mal herbeigeschafft hat, besorgen konnte. Wie ist das Verhältnis der 68er generell zu vergilbtem Papier?
Wir kriegen das jetzt so ein bisschen mit. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit einen Fragebogen verschickt an über 1000 ehemalige Angehörige der 68er-Bewegung. Die Reaktionen, wie man sozusagen bereit dazu ist, über seine eigene Familiengeschichte, seine Zeit der Schulbildung, des Universitätsbesuches und der politischen Organisierung Auskunft zu geben, die ist natürlich ganz unterschiedlich. Einige haben überhaupt keinen Sinn dafür, so etwas aufzubewahren. Wenn ich mal einen prominenten Namen nennen darf, Daniel Cohn-Bendit ist entweder ganz freizügig damit, die Fotos aus seiner politischen Vergangenheit irgendwie weiterzureichen oder so. Der hat überhaupt keinen Sinn sozusagen für das Akkumulieren von solchen, ich sag mal, historischen Resten, ja, und gedruckten. Der ist immer nur fokussiert auf die Gegenwart gewesen, auf die politische Gegenwart, auf das Hier und Jetzt. Und es gibt andere, die kultivieren das geradezu. Also ich war jetzt gerade in Bochum. Damals war ja die Ruhr-Universität Bochum gegründet worden. Da waren auf einmal 200 ehemalige Studentenbewegte auf so einer Veranstaltung da. Also es geht sehr weit auseinander.
Welche Nachlässe hätten Sie gerne noch da unten im Archiv drin, wenn es Sie für Geld zu haben wären oder man die Leute überreden könnte? Figuren von damals, die einfach viel zu sagen hätten?
Ja, also ich sollte vielleicht als erstes erwähnen, welche Nachlässe wir bereits haben. Das erste ist die Tatsache, dass wir den Nachlass von Rudi Dutschke in das Hamburger Institut für Sozialforschung geholt haben, der ja zu der Zeit, nämlich als das für uns aktuell wurde, 1989/90, bereits in Boston in den Vereinigten Staaten lag. Das heißt, er war überhaupt nicht mehr zugänglich. Und wir haben dann Gretchen Dutschke, seine Witwe, dafür gewonnen, zusammen mit ihrem damaligen Sohn, dem jüngsten Sohn Marek, dann auch für längere Zeit an das Hamburger Institut zu kommen. Und dort ist dann dieser Nachlass eingearbeitet worden. Das war sehr, sehr wichtig für uns, weil man sozusagen aus der Erkundung dieses Nachlasses sehr viele Hinweise bekommt über Korrespondenzen, Tagebücher und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir auch bekommen haben, das hat dann etwas länger gebraucht, 1994 war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen die Quellen zur Kommuneforschung. Die Kommune 1, die wird ja meistens so in der Presse immer nur so als exaltiert und provokativ abgetan, aber ich glaube, dass diese kleine Gruppe, Kommune 1, sozusagen einer der großen Wellenbrecher gewesen ist in der damaligen Zeit. Und die haben damals schon bereits sehr gut dafür gesorgt, das zu archivieren, aufzubewahren. Das ist auch ihrem Kopf, Dieter Kunzelmann, ja, in gewisser Weise auch zum Verhängnis geworden, als er nämlich 1970 verhaftet wurde, fand man in seiner konspirativen Wohnung halt in Aktenordnern alles, was man brauchte, an Aufzeichnungen, an Strategie- und Planungspapieren, an Korrespondenzen mit Decknamen und Klarnamen und so weiter und so fort. Das war eine Fundgrube sondergleichen. Und später sind die Dinge von Dieter Kunzelmann gelandet und damit sozusagen der Nachlass der Kommune 1 in der Anwaltskanzlei von Christian Ströbele. Und der wiederum hat in Kooperation mit unserem Archiv halt Dieter Kunzelmann damit beauftragt, das halt fertigzustellen für die Übernahme durch das Hamburger Institut für Sozialforschung. Das ist ein zweiter, sehr, sehr wichtiger Bestand. Es gibt natürlich alle möglichen Nachlässe und Bestände, die interessant wären. Was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, nämlich um das, was eher pauschal als Studentenbewegung oder 68-Bewegung bezeichnet wird, aber aus meiner sozusagen Binnensicht als anti-autoritäre Bewegung bezeichnet werden müsse, das haben wir in dem Institutsarchiv.
Ich habe es jetzt heute in dieser Sendung mehrfach als Protestforscher bezeichnet, Herr Kraushaar. Sie enden aber nicht quasi 68 oder 77 Nein. oder sonst, sondern haben unter anderem auch ein Buch geschrieben über Occupy, Attac und die anderen, nennen wir sie globalisierungskritischen Bewegungen oder auch Ökologieprotest. Wo ist für Sie sozusagen der gemeinsame Nenner oder gibt es den nicht?
Doch, gibt es natürlich. Es gibt zuerst mal gemeinsame, wenn Sie so wollen, Traditionen auch. Also gibt natürlich ganz, ganz viele, auch ältere bei Attac oder in der Antiglobalisierungsbewegung oder auch in der Occupy-Bewegung, die durch 68 geprägt worden sind. Das spielt nach wie vor eine Rolle. Auch bei Stuttgart 21 beispielsweise hat das eine Rolle gespielt. Das ist ja vor allen Dingen getragen gewesen von der älteren Generation. Aber unabhängig von diesem Aspekt würde ich sagen, dass ich immer sozusagen dabei bin, mich gegenwärtig zu orientieren. Also das, was gerade Sache ist, im Komplex der ganzen Protestbewegung, das interessiert mich auch. Insofern war es ganz naheliegend, ein Buch zu schreiben über die Occupy-Bewegung, über die Arabellionen und diese Zusammenhänge aufzuklären, also 2011, 2012 in diesem Übergang. Und es ist auch naheliegend, dass man über die autonome Bewegung, über die Ökologiebewegung und vieles andere mehr auch weiter geforscht hat und immer wieder geschrieben und nachgedacht hat. Das ist sozusagen ein unendlicher Prozess.
Und wo ist für Sie der Unterschied? Was trennt sozusagen?
Also man hat ja diese damaligen Bewegungen, also vor inzwischen wirklich 50 Jahren, ja sehr häufig vorgeworfen, dass sie eine völlig verkopfte Bewegung gewesen sei und vieles andere mehr. Also dieser theoretische Grundimpuls, den es damals gegeben hat, gibt es heute einfach nicht mehr. Also wenn Sie Papiere lesen, meinetwegen von Greenpeace oder von den Autonomen, sobald es überhaupt welche gibt, da finden Sie diesen Impuls nicht wieder. Es gibt natürlich so kleinere Grüppchen oder Kohorten, die, was weiß ich, kritische Theorie lesen oder Neomarxismus oder Demokratietheorie, das gibt es. Aber es gibt es nicht in einem solch übergreifenden Zusammenhang, dass man damals, musste man einfach bestimmte Sachen gelesen haben, um überhaupt diskussionsfähig zu sein. Man wurde einfach bei einer Diskussion nicht für voll genommen. Wenn man dort das Wort hätte ergreifen wollen und wäre nach dem zweiten Versatzstück abgestürzt, weil man diese Wendung oder diese Bezugsmomente und so nicht gekannt hätte. Das wäre einfach nicht gegangen. Man kann das positiv und negativ sehen. Ja? Das ist ja auch etwas, was im Grunde genommen so einen autoritativen Charakter halt mitgeprägt hat. Ja? Also der autoritäre Druck in diesen Diskussionen war erheblich. Also manche Leute haben sich gefürchtet davor, auch in den Seminaren gefürchtet. Und es ist natürlich auch nochmal, darüber muss man natürlich aufsprechen, sehr polarisiert gewesen, was die Geschlechter anbetraf. Ich kann mich daran entsinnen, dass ich in einer Vorlesung von Alexander Mitscherlich saß und da meldete sich eine junge Studentin und sagte, ich möchte mich nur melden, um zu sagen, dass ich Angst davor habe, das Wort zu ergreifen. Andererseits muss man sagen, es gab unglaublich wortgewandte, unglaublich kluge Frauen, Genossinnen, die damals das Wort ergriffen haben. Das Bild, das die einfach nur irgendwie abgehängt und so, das ist auch ergänzungsbedürftig. Es gab da wirklich großartige Rednerinnen und auch Theoretikerinnen.
Sie haben jetzt hier in dem Gespräch sehr viele Aspekte auch noch erwähnt, Herr Kraushaar, wo Forschung vielleicht noch in ihren Anfängen steckt. Jetzt haben wir den 40. Jahrestag von 1977. Diese Jahrestage sind ja manchmal Anstoß, nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Was sind solche Jahrestage für Sie? Kommen die, gehen die, nimmt man die mit als Forscher? Ist man da auch genervt, weil man wieder mehr gefragt ist und nicht seine Arbeit machen kann?
Naja, andererseits ist ja immer auch eine Art von Würdigung. Ja? Also das sind natürlich immer Zeitfenster. Einerseits kann man die Uhr draufstellen oder im Kalender das anstreichen. Man weiß ja, wie lange es seine Zeit braucht, um eine Buchpublikation, eine Fernsehdokumentation auf den Weg zu bringen. Das beginnt ja alles vorher. Also ich war neulich im Auditorium Maximum der Technischen Universität Berlin und bin da 2 Stunden von einem Arte-Team zu 50 Jahre 68 befragt worden. Ja. Für mich hat das ja begonnen 1977 mit den Historisierungen. Also mit diesem bereits erwähnten Buch von Peter Mosler, Was wir wollten, was wir wurden. Das wurde interessanterweise vorgestellt und das ist eine wirkliche unglaubliche Koinzidenz der Ereignisse, nämlich am Abend des 17. Oktober 1977 im Club Voltaire in Frankfurt. Und das war die sogenannte Todesnacht in Stammheim. Das war die Nacht, in der in Mogadischu die Geiseln der Lufthansa-Maschine Landshut durch die GSG 9 befreit worden sind. Und da gab es halt Trauben von Leuten, die da miteinander diskutiert haben, dann das Buch vorgestellt worden waren. Und das war halt das Buch von Peter Mosler. Aber ich spielte da eine Rolle, weil ich auch 50 Seiten dazu beigetragen hatte. Und dann sagte jemand kurz vor eins, schalt doch mal den Rundfunkempfänger lauter, da gibt es irgendwie eine Nachricht vom Deutschlandfunk. Und das war die Nachricht von der Befreiung der Geiseln in Mogadischu. Und dann am nächsten Tag, als man dann aufstand und die Morgennachrichten gehört hatte, dann mit den Toten von Stammheim. Das war sozusagen eine Koinzidenz der Ereignisse und bei mir halt verknüpft sozusagen mit einer Historisierung der Studentenbewegungsgeschichte. Das hat also damals schon sozusagen eine wechselseitige Durchdringung dieser Dinge gegeben. Insofern kann ich ja nicht so ganz böse sein, wenn es diese Jahrestage gibt. Mittlerweile ist es halt in der Regel nicht mehr ein 7er-Jahr, obwohl das ja inzwischen auch wieder damit begonnen hat, sondern ein 8er-Jahr und das Haupt wird dann 2018 sein mit 50 Jahre 68.
Gibt es für Sie ein Erbe des deutschen Herbstes?
Nein, ich würde es nie mit einer solchen Formulierung bezeichnen wollen, weil bei Erbe wird ja in der Regel etwas eher Positives gemeint, persönliches, familiäres oder sonst wie Erbe. So kann man, glaube ich, darüber nicht reden, weil das sozusagen einen falschen Assoziationsraum öffnen würde. Es ist natürlich eine Zeit lang auch eine starke Belastung gewesen mit dem sogenannten deutschen Herbst. Ich muss immer mich ein bisschen davon distanzieren, weil diese Metapher, dass wirklich nur aus der Perspektive der damaligen radikalen Linken so meint als deutscher Herbst. Ich habe damals sofort die Überzeugung gehabt, dass die nicht umgebracht worden sein könnten in Stuttgart-Stammheim, weil es für mich keinen Sinn machte, dass eine der dort Inhaftierten im 7. Stock in Stuttgart-Stammheim Inhaftierten, nämlich Irmgard Möller, von einem Mordkommando am Leben gelassen worden wäre. Dann hätte man ja eine Zeugin am Leben gelassen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn, von Anfang an nicht. Insofern ist das natürlich alles ein umstrittener sozusagen Traditionsstiftung Zusammenhang, aber wenn man das kritisch gegenüber dem Staat, der damals auch an seine Grenzen gestoßen ist und manche auch leider ein Stück weit überschritten hat, wenn man das thematisieren will, dann würde ich sagen, das Kontaktsperregesetz war nicht in Ordnung, weil man versucht hat, mit allen Mitteln zu unterbinden, dass halt aus den Zellen heraus weiter irgendwelche Direktiven an die, ich sag mal, operierenden oder agierenden Gruppen im Untergrund würden ergehen können. Und ich glaube auch, dass man im Nachhinein sagen muss, dass man eigentlich Glück hatte, wie sich das abgespielt hat. Denn die Tatsache, dass die GSG 9 eine abgeschlossene Maschine dort in Mogadischu stehend nachts hat erstürmen können, war mit unheimlich vielen Risiken behaftet. Das Erstaunliche bestand meines Erachtens auch darin, dass es nicht das große Reinemachen seitens des Staates gegenüber der radikalen Linken gegeben hat. Es hat einfach diese großen Fahndungsgeschichten und so weiter, was viele befürchtet haben, dachten, wenn das Kapitel mit dem deutschen Herbst vorbei ist, also mit der Schleierentführung und so, was wird dann eigentlich passieren? Das ist nicht geschehen. Und was bei mir zurückgeblieben ist, ist, dass ich bin der festen Überzeugung, wir leben nicht in einem Polizeistaat. Das ist ein Rechtsstaat, der eine Reihe von Problemen hat, der auch eine Reihe von problematischen Traditionen hat, also was Überwachungskulturen und so weiter anbetrifft. Das kann man aber alles öffentlich auch wirklich kritisieren. Aber wir leben dennoch in einem Rechtsstaat und in einer parlamentarischen Demokratie. Und das hat man damals auch überstanden, diese Krise der inneren Sicherheit. Und ich glaube, dass letztlich sozusagen die Konsequenzen, die daraus gezogen worden sind, ein Stück weit gegriffen haben. Es gibt vieles zu ändern und wir haben ganz andere Herausforderungen heutzutage eigentlich zu bestehen. Der selbstgemachte Terrorismus ist eigentlich nicht mehr das Thema. Wir haben einen sozusagen importierten Terrorismus unter islamischen oder islamistischen Vorzeichen. Und das ist noch sehr viel schrecklicher als das, was damals geschehen ist. Und das wird uns weiterhin sehr stark beschäftigen, weil das sozusagen einer der großen Unruhefaktoren ist, der für die Staaten und die Gesellschaften halt eine zentrale Rolle spielt und das auf für unabsehbare Zeit.
Wolfgang Krauser heute in den SWR2 Zeitgenossen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Krauser.
Gerne, ich bedanke mich.